Comedy darf auch sehr viel und darf auch wehtun, aber darf niemanden verletzen. Ich finde, Comedy darf niemanden verletzen. Ich bin ein absoluter People-Pleaser, ne? Aber ich hatte nie richtig viele Freunde. So, also so wahrhaftige Freunde. Ein sehr, sehr guter Comedy-Kollege von mir jahrelang, der sagte irgendwann zu mir, ich kann mit deiner netten, guten Art dauerhaft nicht umgehen. Das ist mir einfach zu nett. So, und wenn mein Sohn heute was will, sein Zimmer sieht aus wie ein Spielzeugmuseum. So, ne? Und ist es manchmal zu viel? Ja. Auf der anderen Seite, ich habe früher geraucht und 10 Euro für eine Zigarettenschachtel bezahlt am Tag. Meiner Mutter war es vor allem sehr wichtig, dass ich nicht den üblichen Weg eines Migrantenkindes gehe. Das, was wir machen, ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, es ist schwierig, der Job. Ja, trotzdem ist es ein verdammt großes Privileg, damit Geld zu verdienen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kennt Jeder. Und ich habe heute einen wahnsinnig talentierten Comedian heute zu Gast, und zwar Bora.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich habe dich tatsächlich, zu meiner eigenen Schande, muss ich sagen, erst vor kurzem entdeckt. Und es hat mich irgendwie gecatcht, muss ich zugeben. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil du hier bist,
ja,
aber irgendwie fand ich die Videos cool und dachte, den Mann muss ich mal kennenlernen.
Bei Instagram dann wahrscheinlich. So,
Instagram,
ne?
Genau, ja, hauptsächlich genau. Instagram.
Ja.
Was mir so aufgefallen ist, ist halt, dass du sehr, sehr, deswegen habe ich auch ein bisschen Angst heute um unsere Mikros, nee, sehr laut.
Ja, aber nur auf der Bühne. Hier sind wir ja, hier sind wir ja im Wohnzimmer, ne? Also es ist ja... Auf der Bühne bin ich laut.
Genau, aber das fand ich tatsächlich ganz cool, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so in den letzten Jahren so ein bisschen, dass ich so ein bisschen, ja, ich bin ein bisschen cool und ich mache das so ein bisschen relaxter und ich bin so. Und das war sehr erfrischend, mal auch jemand auf der Bühne, der so ein bisschen Power, Energie, alles hat natürlich irgendwie seine Berechtigung, ja, alles voll okay, deswegen gar kein Hate gegen andere Sachen, aber das fand ich relativ cool, das hat mich sofort so irgendwie gecatcht.
Ist mir immer sehr wichtig tatsächlich, also vor allem, weil... Das Ding ist halt so, ich trete ja viel auf und ich sehe das ja auch viel und denke mir dann halt so, wenn ich gerade, weiß ich, wenn ich bei so einem Open Mic an Position 6 bin, so, dann gehe ich da mit der gleichen Energie raus, wie wenn ich auf der Bühne stehe bei den besten Comedians Deutschlands, so, weil für mich ist halt immer so, da sitzen Leute und es ist egal, ob die 5 Euro bezahlt haben an Eintritt oder ob die 50 bezahlt haben. Mit meiner Zusage bin ich einen Vertrag eingegangen, ne? Ich habe gesagt, ich komme, und mit dem Vertrag habe ich gesagt, ich gebe mein Bestmöglichstes. Und ich meine, ich könnte mich jetzt auch dahinstellen und auch nur reden. Ne? Das will ich auch gar nicht haten. Ich finde auch, es gibt fabelhafte Kollegen und Kolleginnen, die das machen, wo ich auch sehr neidisch bin, die da einfach nur stehen können, die erzählen ihre Geschichte und die holen die Leute trotzdem ab und geben das so geil wieder. Das sind vor allem sehr, sehr gute Writer auch. Und das bin ich halt nicht, ne? Also ich bin ein extrem schlechter Schreiber, ne? Extrem schlecht. Bei mir kommen die Sachen immer über Impro, ne? Also ich improvisiere die Nummern immer. Ich habe eine Idee und dann improvisiere ich einfach, mache mir eine Sprachmemo und dann denke ich mir so, oh geil, hat der funktioniert? Oder ich denke mir, ah okay, beim nächsten Mal brauche ich da was anderes. Und deswegen Energie kann so einen Abend immer retten, finde ich so, ne? Also kann nochmal was aufpäppeln und kann nie schaden, so viel Energie reinzubringen.
Du schreibst aber deine ganzen Nummern selbst oder ist
Ich schreibe gar nicht.
Du schreibst gar nicht?
Ich habe noch nie etwas geschrieben. Also ich habe tatsächlich alle meine Nummern, die es gibt, und auch meine kompletten 2 Solos, die ich habe, die sind nicht verfasst. Also ich habe die mal für die ein oder andere TV-Produktion, die dann immer ja sagen so, ey, schick mal bitte was Geschriebenes. Dann setze ich mich hin und gucke mir dann meine Videos an und tippe dann runter. Mittlerweile gibt's ja über KI-Programme, wo ich halt sage so, mach mir bitte hiervon den Text, schreib mir den Text runter und so ein Kram. Aber ich habe noch nie was geschrieben. Es gibt von mir keine fertigen geschriebenen Dokumente.
Aber das heißt, du bist jetzt gerade auch auf Tour zum Beispiel,
genau,
ne? Mit Auf nach Bora Bora heißt die Tour.
Genau.
Und das ist auch jeder Tag oder jeder Abend auch irgendwie anders.
Komplett.
Weil der irgendwie, je nachdem, wenn dir gerade eine andere Pointe einfällt, dann geht es halt in eine andere Richtung.
Voll. Also ich hab so meine Standardnummern, ne, natürlich. Die sind bei jedem Solo gleich und sowas. Und ich habe halt in letzter Zeit besonders gemerkt, dass gerade Crowdwork sehr, sehr gut ankommt. Und wie ich es mache, ist so mal ein bisschen anders als viele andere Kollegen. Es gibt grandiose Crowdworker da draußen. Ich bin halt immer sehr nett. Also ich ziehe nicht über die Leute her, sondern ich versuche aus der Nettigkeit heraus was Witziges zu finden, so dass sich niemand gekränkt fühlt. Weil es wird ja oft immer die Frage gestellt, was darf Kunst, Comedy, Satire, was darf das? Satire darf sehr viel zum Beispiel, Comedy darf auch sehr viel und darf auch wehtun, aber darf niemanden verletzen. Ich finde, Comedy darf niemanden verletzen, weil wenn Leute kommen und sagen, ich will mir einen Arm was reinziehen, sollen sie bitte glücklich nach Hause gehen und nicht so, ah, das hat mich jetzt schon ein bisschen gekränkt oder so ein Kram. Da habe ich keine Lust drauf.
Das finde ich eigentlich ein cooler Punkt, weil ich habe tatsächlich auch so mal den einen oder anderen Comedian gehabt, wo ich dachte, ey, da könnte man mal hingehen und sich das live angucken. Habe ich so auf Instagram gesehen, wie die Crowdwork machen, was erstmal lustig ist, also nicht schlecht, aber wo ich dachte, oh, ich weiß nicht, ob ich da im Publikum sitzen will und dass der mich anspricht, weil das natürlich auch irgendwie so ein bisschen in so eine Richtung gehen kann, oh, habe ich keinen Bock drauf. Deswegen, glaube ich, ist das ja auch fürs Publikum cool, wenn die da hingehen und sagen, wir machen uns gemeinsam mit Bora zusammen einen schönen Abend
wahrscheinlich. Genau, ne, ich habe ja auch eine Impro-Crowdwork-Show, so, die heißt Der Büffel kommt. Die mache ich seit 2 Jahren schon tatsächlich. Und da hat sich über die, das hat dann irgendein Gast mal gesagt, der sagte, ey, das ist so geil, man kommt hier als Fremde hin und alle gehen als Freunde nach Hause und das haben wir dann so als Untertitel mal mitgenommen. Und ich meine, es gibt fabelhafte Kollegen, ne, also so zum Beispiel so ein Mariano Envy, ne, zum Beispiel, da gehen die Leute ja auch hin, weil sie wissen, was für eine Zunge der hat. Ne, die Leute wollen auch von ihm so angesprochen werden. Und das ist auch völlig in Ordnung, das hat auch seine Berechtigung. Aber ich finde gerade in der Größenordnung, wo ich mich bewege, wo viele Menschen sitzen, die nicht wissen, wer ich bin, geht das auch nicht. So, kann ich nicht machen. Ich kann nicht bei einem Abend, wo ich Nightwash moderiere, rausgehen und Crowdwork machen und auf einmal eine spitze Zunge an den Tag legen und damit versaue ich aber vielleicht meinen ganzen Kollegen und Kolleginnen den Abend, weil sich jemand angegriffen fühlt und das Publikum denkt sich, ja, was sind wir denn bei einer Show gelandet hier? Was ist das denn jetzt hier? Geht ja nicht.
Wobei diese Impro-Nummer natürlich auch tatsächlich sehr mutig ist, ne? Also, es kann ja auch, wie du schon sagst, auch hier und da auch mal in die Hose gehen, oder? Wo du sagst irgendwie, oder hast du immer das Gefühl, ah, jetzt fällt mir schon irgendwie was Lustiges ein und ich krieg's irgendwie abgebunden?
Zu 80%. Ja? Also es ist sehr häufig, dass mir auch nichts einfällt. Und dann ist es ja aber auch, und das ist ja auch so ein Grundsatz von Impro, das Scheitern ist ja auch schön. So, ne? Also das Scheitern ist ja auch witzig. Das heißt, wenn die Leute mich dann auf der Bühne sehen und sehen, ey, alles klar, da gibt, der kann gerade nichts, dann ist das auch witzig und die lachen darüber und das ist auch fein. Also, und das ist das, also viele Freunde von mir zum Beispiel auch innerhalb der Szene sagen immer so, boah, ich trau mich nicht Crowdwork zu machen, trau mich die, wo ich mir immer denke so, ja, aber gerade das ist das Ding, auch Scheitern gehört mit rein, so, einfach bewusst scheitern, so, ist völlig in Ordnung.
Ich habe jetzt natürlich so ein bisschen über dich gegoogelt, ne, was ich so finde, weil ich wusste, dass du dazu Gast bist. Und ich habe etwas sehr Interessantes gefunden. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Mhm. Und zwar hast du, bis du 16 warst, Kuscheltiere gesammelt.
Ja, voll. ist rein zufällig in dem Pressetext von dem neuen Solo-Programm.
Ja, genau. Ja. Wie kommt es dazu? Das ist schon ungewöhnlich.
Ich hatte nie, also ich bin ein absoluter People-Pleaser, ne, aber ich hatte nie richtig viele Freunde. So. Also so wahrhaftige Freunde. Irgendwie war es immer nur so, ich war immer nur da, weil wenn man mal einen lustigen Dicken brauchten oder ich war da, weil man wusste so, der Bora hat Kontakte, der kann günstig Autoreifen klar machen, der kann Handy, ja, ist halt so. Und aber ich hatte nie richtig Freunde, wo ich sage so, ey, da konnte ich hingehen und wenn ich zu Hause war, dann habe ich immer die Kuscheltiere aufgesammelt und so und dann habe ich immer dann mit denen so auch gesprochen und so, weil die waren halt da und das ist halt auch die Fantasie, die ich mir selber halt auch gegeben habe, zu sagen, ey, ich quatsch mit denen. Einfach so. Und weil in meiner Fantasie hören die mir halt zu. Und es ist, und jetzt im Nachhinein, jetzt 20 Jahre später, mit 37, denke ich mir, geil, dass ich das gemacht habe, statt zu denken, dass niemand mit mir redet und niemand mir zuhört. Dann lieber gefüllte Plüschtiere.
Krass. Das ist ja dann total voll der traurige Background eigentlich.
Eigentlich ja.
Ja. Woran lag's? Kannst du das irgendwie, also liegt ja nicht immer, oder liegt ja nicht an einem selber, aber wo
ich kann es mir nicht, also ich hab's heutzutage immer noch, also auch in der Comedy-Szene zum Beispiel, ein sehr, sehr guter Comedy-Kollege von mir jahrelang. Wir sind immer noch gut miteinander, aber wir haben keinen Kontakt mehr wie früher. Also früher haben wir uns regelmäßig getroffen, wir haben uns zum Pokern getroffen etc. Der sagte irgendwann zu mir, ich kann mit deiner netten, guten Art dauerhaft nicht umgehen. Das ist mir einfach zu nett. So, meint der, in meinem Leben gibt's zu viel Drama und ich kann damit nicht umgehen, dass jemand immer einfach dauerhaft nett und positiv ist. Wo ich mir, ich habe es nicht verstanden in dem Augenblick. verstehe es jetzt immer noch nicht. Aber auf der anderen Seite muss ich halt sagen, wenn das so das Empfinden von jemandem ist, dann ist das halt so. So, ich werde jetzt nicht aufhören, negativer zu sein. Auch ich habe Probleme in meinem Leben, aber die sind also kein Problem. Es ist wert, meiner Meinung nach, dass man abgefuckt an den Tag startet oder abgefuckt den Tag beginnt. So, es gibt vieles. Mein Sohn pennt nicht durch. Der steht jeden Morgen um 5 Uhr auf. Meine Frau geht auf ein Zahnfleisch. Ja, wenn ich nachts um 2 von einem Auftritt nach Hause komme und der steht morgens um 5 da kerzengerade und sagt so, was ist, Alter? Steh mal auf. So, ja, natürlich ist das erstmal schwierig. Aber am Ende des Tages, ja, Herrgott, so um 8 ist er in der Kita, kann ich immer noch pennen. So, also, und es ist nichts, also nichts ist, ich finde, viel zu häufig machen wir uns an Kleinigkeiten ein zu großes Drama. Statt einfach nett und positiv durch die Welt zu laufen, statt sich zu denken so, ey, da hat mir einer gerade die Vorfahrt genommen, ja, scheiß drauf, Alter. So einfach, ist so egal. So, oder ey, da hat sich jemand vorgedrängelt, ja, Herrgott, was soll der Bums so, ne? Also mit diesen Kleinigkeiten, bei den Kleinigkeiten fängt schon an, dass wir zu häufig uns dann aufregen und damit uns wirklich Sachen kaputt machen. Und das mache ich nicht. So, ich mache gute Sachen. Wenn ich Freizeit für mich habe, mache ich nur Sachen, die mir Spaß machen. So, ne? Ich lese seit 2 Jahren wieder Bücher. Ich habe, glaube ich, davor 10 Jahre keine Bücher gelesen. Seit 2 Jahren lese ich wieder Bücher. Ne? Ich schreibe wieder Theaterstücke tatsächlich. So, einfach nur für mich oder produziere Beats. Das sind so Sachen, die ich nur für mich mache. So, ich habe, glaube ich, über 600 Beats auf dem Laptop. So, und die sind aber noch nur für mich. Das ist ein reines Hobby. Ich baue einen zu Ende, der ist fertig. Habe ich einen Ordner für, da kommt der drauf, ist auf einer Festplatte. Wenn mein Sohn alt genug ist, sage ich zu meinem Sohn, guck mal, das war noch Hip-Hop, mein Sohn. So, ne? Und ja, man muss sich das Leben selber auch manchmal zwingend schön machen.
Aber wie holst du dich immer runter? Weil ich bin da voll bei dir. Mhm. Aber jetzt, wenn, gerade wo du es so erzählst, so denkt man selber drüber nach und denkt selber so, ach stimmt, da habe ich mich schon da und da drüber aufgeregt und so, immer so bei Kleinigkeiten. Und ganz oft nimmt man sich das auch vor und sagt irgendwie, ey, mal so ein bisschen relaxter rangehen, nicht eben alles so ernst nehmen. Aber es passiert natürlich trotzdem ständig irgendwie. Also, wie schaffst du das?
Musik hilft. Earth and Fire, Soul and Funk, Marvin Gaye, Gloria Gaynor, ne, Nina Small, so solche Sachen, sich einfach eine Playlist machen, wo keine Negativität ist. Das kann ich nur empfehlen. Eine Playlist, wo keine Negativität ist. Kein, ich meine, ich höre auch Hafti und so ein Kram, ne, und denke mir auch so, ja, ich was los hier? So, ne, aber eine Playlist machen, die nur positiv ist, ne, so mit so, da sind dann auch noch so alte so Gummibärenbande und Glücksbärchis, ja, auch die Trailer-Songs sind da drin, ne? Und das ist geil, dann höre ich das und denke mir so, ja, ist doch alles gut. Das Leben ist doch gut, ist doch völlig fein. Also muss man sich doch nicht ständig über alles immer aufregen. So, ne, wir, so auch überall in meinem Umkreis und so, Leute regen sich darüber auf, dass sie zu wenig Geld haben. Ich bin auch der Meinung, dass Menschen zu wenig Geld haben heutzutage, übrig haben. Aber das Ding ist, ich verstehe das, wenn man sich darüber aufregt, dass man sagt, ich habe zu wenig Geld, um Miete zu zahlen und angemessen satt zu werden. Das verstehe ich. Wenn Leute aber anfangen, mit mir zu reden und zu sagen so, ja, da wollte ich jetzt aber wieder neue Schuhe haben und ich fehlt mir Geld und ey, ich wollte jetzt iPhone 17, aber ich habe immer noch iPhone 14 und ey, klappt nicht und so, denke ich mir so, ja, okay, wow, krass, du willst Drama einfach, du willst das. Und das muss nicht sein. So, also, mein Gott, wenn du nicht hast, ich zum Beispiel so, also muss für mich sagen, Geld war nie wichtig, ist mir auch heute nicht so. Ich laufe immer in den gleichen Klamotten rum. Also ich habe auch schon mal 30 Kilo weniger gewogen als jetzt. Ich habe auch schon mal 20 Kilo mehr gewogen und es sind immer die gleichen Klamotten. Es sind immer Jogginghose, immer die gleichen T-Shirts und so. Es juckt halt nicht, weil so, ich kann gut davon leben, meine Frau kann gut davon leben, mein Sohn kann gut davon leben. Perfekt, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben 2 Autos, alles ist fein. Uns geht's nicht schlecht. Wenn wir jetzt anfangen würden, über Materialismus uns zu beschweren im Sinne von so, oh mein Gott, ich wollte aber unbedingt hier die KitchenAid Küchenmaschine und hab sie nicht gekriegt und so, dann ist das eine Arroganz gegenüber den Menschen, die nichts haben auf der Welt, sich jeden Tag den Hintern aufreißen, ist das eine Arroganz, die, obwohl man die Menschen nicht kennt, nicht sein darf, weil das respektlos ist. So, ne? Wenn man genug hat, muss man dankbar sein, ja, und man darf sich gerne den Hintern aufreißen, um diesen Status zu halten. Und wenn man zu viel hat, oder man hat für seine Verhältnisse genug da, kann man auch einfach mal was abgeben. Einfach mal abgeben. So, einfach Einfach spenden, irgendwas machen. So.
Das habe ich ganz cool bei dir auf Insta gesehen, wo du so einen Aufruf gemacht hast, spendet Geld an eine soziale Einrichtung.
Und ich schenke euch
Tickets. Freitickets oder so, fand genau. Ich mega cool, ja.
Ja, ich mache sowas häufiger tatsächlich. Also ich habe 2009 damit angefangen, da habe ich noch über Facebook tatsächlich einen Aufruf nur über Freunde, damals noch keine Künstlerseite, habe ich gesagt so, ey, wir müssen was machen an Weihnachten, ey, wir verschwenden so viel Geld für irgendeinen Bums. Habe ich gesagt so, ey, alle meine Freunde, die zu Hause Spielsachen haben, die nicht kaputt sind etc., bringt die zu mir und wir spenden das an eine Kinderheime. So, das ging dann noch 1-2 Jahre so weiter. Irgendwann habe ich gedacht so, ey, da muss noch mehr irgendwo drin sein. Habe ich große Firmen angeschrieben, habe ich gesagt so, ey, wie wär's, guck mal, pass mal auf, ich vermittle euch Kinderheim A mit Firma B. So, ihr unterstützt einander und so, das läuft jetzt auch ohne mich, ne? Die unterstützen jetzt untereinander, dann sagen die Kinderheime zum Beispiel, ey, wir brauchen 10 Paar neue Schuhe, wir brauchen 10 Jacken, dies, das, jenes, und die Firmen kaufen das. So, und dann denke ich mir, okay, was geht weiter? Auf der Welt passiert viel Schlechtes und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir sehr viele Menschen haben, die sich für viele gute Sachen auf der Welt einsetzen. Wir vergessen aber häufig auch die eigene Haustür. Das ist sehr häufig der Fall. Wir haben sehr viele Menschen, die auf der Straße leben, die abhängig von Substanzen sind, die zum größten Teil nichts dafür können. Und diesen Menschen müssen wir auch helfen. Ne? Also wir müssen diesen Menschen auch helfen, weil man sagt ja mal, nicht in Deutschland muss niemand auf der Straße leben. Ja, aber ich weiß es ja von mir. Ich war früher auch beim Jobcenter und sonst irgendwas, als ich keine Kohle hatte und sowas. Ja, dass Menschen ein Problem damit haben, sich selber bei anderen Leuten quasi um Geld zu betteln. Ich habe mindestens 5 Freunde in meinem Freundeskreis, die nicht mal in der Pizzeria anrufen können, um eine Pizza zu bestellen und zu mir sagen, boah, kannst du da bitte anrufen? Ich kann da nicht anrufen. Es gibt so viele Menschen, die auf den Straßen leben, wegen den unterschiedlichsten Gründen. Und statt das zu hinterfragen, sollten wir einfach mal sagen, so, ey, alles klar, weißt du was, ich habe da mal nur einen Zwanni, einen Fuffi rumliegen, ich kaufe jetzt mal eine Isomatte, ich kaufe jetzt mal einen Schlafsack und bring das mal zu einer Notschlafstelle oder ich bring das mal an so Kältebusse, so, ne, gibt's ja auch, bring das mal dahin, damit wenigstens eine Person mal ein bisschen Ruhe hat. So, und das versuche ich halt immer, ich mache ein bisschen was für Schülerinnen und Schüler. Ich habe letzten Sommer damit gestartet, dass ich gesagt habe, ey, ich hatte ein sehr gutes Jahr, ich kaufe 3 Schülerinnen und Schülern für den Schulstart komplett alles, von Rucksack, Schulsachen etc. pp. Und da muss ich dann, Shoutout, auch ganz viele Comedy-Kollegen von mir, die sich dann bei mir gemeldet haben und gesagt haben, so, ey, wir hatten auch richtig geiles Jahr, lass mal nicht nur 3 machen, lass mal Geld komplett zusammensammeln und lass mal gucken, wie viel Schülern und Schülern wir helfen können. Und dann haben wir diesen Sommer tatsächlich mit der Hilfe von meinen Kollegen und ein paar Followern, eine Followerin von mir arbeitet für Lami, da hat die mir 100 Füller nach Hause geschickt mit 400 Tintenpatronen-Päckchen und hat gesagt so, ey, weißt du was, hier, könnt ihr die verteilen. Und wir konnten insgesamt, haben wir 140 Schülerinnen und Schülern, konnten wir dann Schulerstmaterial etc. pp. Und sowas organisieren. Und einfach nur wegen einer Schnapsidee. Ne? Das war nur einfach, ich lag da und dachte mir so, können wir machen? Ja, und das bisschen Aufwand, mal ein bisschen durch die hin und her zu fahren, ist doch kein Thema. Ist doch geil, wenn die Leute doch was haben davon. So, und ich meine, könnte mir jetzt auch was Geiles kaufen? Brauche ich aber nicht. So, ne? Also, ich meine, ich kann sehr gut Geld für anderen Kram ausgeben. Das will ich gar nicht so. Ne? Aber so, einfach, wenn man mal was zu viel hat, warum nicht abgeben?
Wofür gibst du denn gerne Geld aus?
Ich bin so, also eigentlich tatsächlich für meine Familie, also ich bin so richtig, wenn mein Sohn etwas will und ich finde, der sollte das haben oder der darf das haben, dann kaufe ich dem das. Ist mir auch egal, was es kostet, so, ne? Also, weil ich hatte nichts, so, ne? Mein Bruder und ich sind nicht in starken Verhältnissen aufgewachsen. Unsere Eltern haben sich immer den Hintern aufgerissen, aber ging halt nicht. So, und wenn mein Sohn heute was will, sein Zimmer sieht aus wie ein Spielzeugmuseum, so, ne? Und ist es manchmal zu viel? Ja. Auf der anderen Seite, ich habe früher geraucht und 10 Euro für eine Zigarettenschachtel bezahlt am Tag. Wenn der heute für 4,99 so ein kleines Spielzeug-Matchbox-Auto haben will, ja Gott. So, ja Gott. So, was soll's. So, also ich habe, Kaffee kostet auch 5 Euro draußen. So, davon habe ich nichts. Vielleicht Durchfall. So, ja, ist er so. Also, ne, und ich kann sehr gut Geld dafür ausgeben. Ich gebe ansonsten, ich mag das, mich mit so Technikkram zu beschäftigen, ne? Also so Sachen, in denen ich mich nicht gut auskenne. So, ne, hatte jetzt gerade auch hier unseren Kollegen hier gefragt, wie läuft das mit der Kamera, wie läuft dies mit das, jenes. Und ne, für sowas kann ich sehr gut Geld ausgeben, aber ansonsten für nichts anderes. So. Also, und ich mag entspannt reisen. Also, ne, ich bin jemand so, ich kann für einen guten Koffer kann ich Geld ausgeben, ich kann für irgendeinen guten, wie nennt das, Kulturbeutel und für sowas, so was ich im Alltag gut benutzen kann. Also bei mir ist es halt vor allem auch Zeit, ne? Also sagt meine Steuerberaterin auch immer, meine, die, du, man merkt, du gibst das meiste Geld gibst du für Zeit aus. Wenn ich zum Beispiel, ich wohne in Bonn, wenn ich in Siegburg-Bonn ankomme am Bahnhof und dann ist irgendein Ausfall und ich komme nach Bonn in die Stadt nicht rein oder so, dann nehme ich mir ein Taxi. Dann zahle ich da auch das Geld, was es dafür ist. Hauptsache, ich bin zu Hause. Oder wie, ich bin jetzt, ab morgen bin ich auf Tour irgendwie für 3 Tage und statt überall mit der Bahn hinzufahren, habe ich mir jetzt einen Mietwagen genommen, so, um halt einfach entspannt zu reisen, zu sagen, ich mache dann eine Pause, ich höre meine Musik, dafür gebe ich dann schon gerne Geld aus, wo ich sage so, ja, okay, ich nehme jetzt noch einen Mietwagen, fahre jetzt keins von den Autos vor der Tür und so ein Kram, sowas halt.
Und wenn wir noch mal ein bisschen auf deine Bühnenpräsenz kommen, du warst ja schon früh auf der Bühne, ne? Du hast Theater schon früh gespielt, ne? Und hast
sehr,
auch,
sehr bist
auch Theaterpädagoge dann.
Genau, geworden, richtig, ne? Tatsächlich, ja. Bin Theaterpädagoge. Es war ein kalter Winterabend, als ich im Fluss gefunden wurde, in einem Weinkorb. Ich habe, meiner Mutter war es vor allem sehr wichtig, dass ich nicht den üblichen Weg eines Migrantenkindes gehe. So, ne? Also eigentlich ist der übliche Weg gerade bei männlichen Migrantenkindern, die gehen irgendwie zur Schule und meistens spielen sie Fußball und das war's. So, irgendwann machen sie eine Ausbildung, gehen studieren oder sonst etwas. Und gerade in Velbert, zu der Zeit, wo ich groß geworden bin, ich komme aus Velbert, das ist Kreis Mettmann, das ist bei Wuppertal, war Velbert Drogenumschlagsplatz Nummer 3 in ganz NRW, weil deswegen haben sie den Bahnhof da auch geschlossen. Ne? Früher gab es nämlich einen Direktzug aus Holland nach Velbert rein und den haben sie halt geschlossen wegen Drogenumschlagsplatz und so. Es war nicht immer sehr schön und harmonisch in Velbert. Mittlerweile ist Velbert so, da wohnen jetzt die Leute, die ein bisschen Geld haben, die in Düsseldorf arbeiten, die wohnen dann in Velbert und sowas. Und meiner Mutter war das immer sehr, sehr wichtig, dass ich, dass gerade ich was anderes mache. Mein Bruder ist älter als ich, der Fußball etc. mit meinem Vater immer Fußball gemacht und sowas. Und irgendwann hatte ich mal eine, von irgendeiner Bekannten so eine Blockflöte gekriegt und habe da so raufgedrängelt und meine Mutter so, oh, der ist musikalisch begabt. Ich meine, kennst ja Eltern so, meine Eltern so, ah, oh, das wird der nächste Mozart, oh ja, ja, ja. Dann haben sie mich in der Musikschule angemeldet und dann hatte ich Klavierunterricht jahrelang und dann sagte irgendwann meine Klavierlehrerin, weil sie mich auf der Straße lungern gesehen hat, hat zu meiner Mutter gesagt, habt ihr den lungern sehen? So, der sollte sich mal hier im Kinder- und Jugendmusical melden, wir den an, soll der mal hier mitmachen, alle 2 Jahre findet das statt, ist eine gute Sache, boah, wollte ich gar nicht haben. Gar nicht. Meine Mutter musste mich dahin prügeln regelrecht. So, die hat vor der Tür gewartet, damit ich nicht abhaue und so. Da habe ich das gemacht und dachte mir so, oh, ist geil, macht
Spaß. Wie alt warst du da?
12. Ja, 12, 13. Für mich, ich fand das uncool. Ja, und zu der Zeit, ohne dass wir jetzt hier gecancelt werden oder sowas, also wir reden von 2000, 2001. Ich dachte damals, in meinem Kopf damals auch, dass so, schwul. So, Theater machen nur schwule Leute, ich bin das nicht und sowas, ne? Was völlig dumm war, ne? Also jetzt weiß ich, das war völlig dumm und auch die Art und Weise, wie ich da gedacht habe, völlig dumm. Und es war richtig geil. Es war richtig top. So, es hat mega Bock gemacht. Wir haben, weil die Musicals, die dann im Velbert waren, das waren selbst erdachte. Wir haben nichts nachgespielt. 60 Kinder auf der Bühne, 60 Kinder am Orchestergraben. Eine Geschichte wurde erdacht. Die Lehrer haben die Musik komponiert, etc. Und dann habe ich das gemacht und da habe ich halt eine, ich sag sie immer wieder, meine Mentorin kennengelernt, eine Theaterpädagogin kennengelernt, die sehr viele große Stücke auf mich hielt. Ne? Die hat mich dann mitgezogen in jeder Produktion. Die hat dann irgendwann mal was im Wuppertal gemacht. Dann hat sie mich dahin mitgezogen, hat hier was gemacht, da was gemacht. Und ich habe gemerkt, so, ah, das könnte vielleicht auch was für mich sein, so auf der Bühne oder mit Kindern und Jugendlichen was machen. Und dann habe ich irgendwann Theaterpädagogik gemacht. Ja. Und irgendwann bin ich dann auch zur Comedy einfach gekommen.
Ja, beziehungsweise ich habe es dann gesehen, du hast dann die, warst dann Theaterpädagoge und bist dann aber 2 Jahre hast du in einem Flüchtlingsheim auch gearbeitet.
Ich habe Flüchtlingsheime, ne? Sogar tatsächlich in Düsseldorf. Das war nur in meinem Kopf war das, ich war fertig mit der Theaterpädagogenausbildung und in meinem Kopf war das so, ich muss jetzt Geld verdienen. So, ne, ich war damals 25 oder sowas. Ich habe gesagt, ich muss jetzt Geld verdienen. Ich muss das allen beweisen, all den Leuten, die zu meinen Eltern immer sagen, guck mal, euer Künstlersohn, der verdient kein Geld und sowas. Ich meine, wo liegen deine Wurzeln?
Pakistan.
Pakistan. Okay. Das gleiche.
Ähnlich,
na, genau, ja. So. So, ne, dein Kind verdient kein Geld, guck mal, wie alt der ist, bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, so, okay, ich guck mal. Und damals fing dann diese Flüchtlingswelle an. Das war so März 2015. So, ich habe mich beworben, die haben mich sofort genommen. Dann haben die gemerkt, ah, der hat ein bisschen was auf dem Kasten. Dann haben die mir Unterkunftsleitung gegeben. Und dann habe ich 2 Jahre Flüchtlingsunterkünfte in Düsseldorf geleitet. War eine anstrengende, aber auch eine sehr wohltuende Arbeit. Man hat vieles kennengelernt, was im System nicht gut läuft tatsächlich. Ja, es war eine gute Arbeit. Es war einfach eine gute Erfahrung. Und da habe ich aber gemerkt, mir fehlt die Bühne. So, und zu der Zeit habe ich mich mit Stand-Up-Comedy so als Fan, habe ich dann immer, da war damals noch bei TV Total, dann gab es immer wieder mal so, sag mal, Serdar Somuncu aufgetreten, dann ist Chris aufgetreten, Luke aufgetreten, ne, all so nach und nach so die, wirklich die alte Garde in dem Fall, so noch bevor es 500 Stand-Up-Comedians gab, sondern nur 50, so, und dann, ich habe mich dann immer gefreut, so, weil war damals bei TV Total auch nur so ein- oder zweimal die Woche, dass überhaupt jemand Stand-Up gemacht hat. Und dann habe ich mir mal bei YouTube die ganzen Videos reingezogen und so. Und irgendwann dachte ich mir so, wie wird man eigentlich Stand-Up-Comedian? Dann habe ich gegoogelt und dann stand bei Nightwash auf der Webseite früher, wenn du Anfänger bist, kannst du dich gerne bei diesen Open Mics bewerben. Nightwash hatte früher ein Register, wo alle Open Mics in ganz Deutschland aufgelistet waren, was zu der Zeit nur 20 Stück waren, ganz deutschlandweit. Und dann habe ich mich bei 2, 3 gemeldet, habe mich ausprobiert und hier sind wir.
Erinnerst du dich noch an deinen allerersten Auftritt? Wie war das?
Ja, ich erinnere mich sogar richtig gut. Das müsste der 16. November 2016 gewesen Krass. Sein. Wenn mich nichts irrt, entweder der 16. oder der 19. November war das. Ich hatte ein Date mit einer sehr netten Dame in Düsseldorf. Und ich stand bei ihr vor der Tür und wollte sie abholen. Und ich hatte mich bei diesen ganzen Open Mics und sowas beworben. Und ich hatte mich damals bei dem Düsseldorfer Comedy Slam beworben. Und auf einmal hatte ich auch so eine E-Mail. So, ich check nie meine E-Mail. Also jetzt geschäftlich ja, aber früher diese GMX-Adresse hat man nicht regelmäßig gecheckt. So. Und ich habe unten im Auto gewartet und dachte mir so, ja komm, checkst du mal GMX. Und dann stand da so, hi Bora, heute ist uns einer ausgefallen. Könntest du vielleicht einspringen? Michael, ruf mich doch bitte mal an. Habe ich ihn angerufen. Ich so, wer ist da? Der so, ja, Michael hier, ich mache den Düsseldorfer Comedy Slam. Ich so, wann soll ich einspringen? Ja, wann kannst du denn hier sein? Ich so, heute? Ja. Ich so, ich bin rein zufällig in Düsseldorf. Ja, kannst du in einer Stunde hier sein? Ich so, ja. Dann bin ich dahin. Ich hatte keine Ahnung, Vorbereitung oder sonst irgendwas.
Was hast du denn deinem Date gesagt?
Ich habe sie mitgenommen. Also ich habe die mitgenommen. Bühne macht sexy. Also sind wir ganz ehrlich, Bühne macht sexy. So, habe sie mitgenommen und gab dann auch nochmal 80 Flocken auf Kralle. Das war dann 80 Flocken, habe ich zu ihr gesagt, so, so raus, was du willst, der Wein geht auf mich, so. Und dann bin ich dahin und ich wusste nicht, was ich spielen soll. Weil ich hatte ja keine Ahnung, also ich hatte auch nichts vorbereitet. So, und dann habe ich eine Nummer über meine Einbürgerung erzählt, die auch tatsächlich danach so einer meiner bekanntesten Nummern wurde. Ne? Und ja, das war so der erste Auftritt.
Die hast du dir einfach in dem Moment überlegt, du hast gesagt, scheiße, was ist, welches Thema?
Ich habe einfach nur drauf losgequatscht. Ich habe einfach so, wie es ist, drauf losgequatscht. So, und ich wusste ja eh, dass ich durchs Theater wusste ich, dass ich eh den Hang dazu habe, Sachen lustig zu erzählen, durch Mimik, Körperhaltung etc. pp. Und das funktionierte dann auf einmal. Die Leute haben gelacht, die Leute haben gefeiert, dachte ich mir, geil. Ja, eine Woche später hatte ich meinen zweiten Comedy-Auftritt, der lief sowas von schlecht. Es hat niemand gelacht, weil ich dachte, ich bin jetzt Comedy-Star, das ist ehrlich so. Es hat niemand, ich bin auf die Bühne gegangen, ich habe angefangen zu spielen, Es hat niemand gelacht. Ich dachte so, ah, okay, das war einmal aus Versehen, hörst du auf mit diesem Comedy. Ich hatte noch 2 weitere Auftritte geplant, ich habe gesagt, die erfülle ich noch, einfach aus Respekt, weil ich zugesagt habe. Und gut, dass ich es damals so gedacht habe, weil die waren grandios und dann habe ich halt einfach weiter dran gearbeitet und habe gesagt so, ja, alles klar. Das klappt.
Das ist ja der größte Horror, den ich mir vorstelle als Comedian, wenn du gerade bei so einer Mixshow bist. Mhm. Du gehst da raus und keiner lacht. Passiert dir das noch?
Ja, klar. Ja, ja. Also gerade in Ostdeutschland passiert das häufiger tatsächlich. Also, dass ich kämpfen muss, gerade in den neuen Bundesländern, kommt schon häufiger vor tatsächlich. Ich klammer ganz gerne mal Dresden und Leipzig, klammer ich davon jetzt mal aus. Mhm. Aber ich war mit Nightwash letztes Jahr in Finsterwalde und in Luckenwalde. das war schlimm. Das war einfach schlimm. Also das war für mich, das war, also wir waren, einen Tag vorher waren wir in Bebrad, ich glaube das ist irgendwo in Hessen oder so, super Auftritt, alle haben mega funktioniert, Finsterwalde, Luckenwalde, ich offensichtlich der einzige Nicht-Deutsche vom Namen her, dann war noch eine Kollegin dabei, Mathilde Keizer, schöne Grüße an dieser Stelle, die kam super an, bis zu dem Punkt, wo sie gesagt hat, dass sie Italienerin ist, da haben die Leute wirklich auf einem Schlag aufgehört zu lachen. So, die kam super an, die ist auf die Bühne rausgegangen, ha, hier, dies, das, jenes. Und dann so, ja, meine italienische Mutter und alle so, sofort so, dachte ich so, oh, für mich, ich stand in der Bühne, ich so, oh Gott sei Dank, nicht nur bei mir. Jawohl, jawohl. Und, aber ich sag mal so, es kommt natürlich immer noch vor, natürlich. Es passiert auch, dass gerade wenn du, also gerade bei Mixshows, wenn du nur Set spielst, du aber einen Moderator hast, der nur Crowdwork macht, kann es für die Leute, die Set spielen, sehr schwierig sein. Ich weiß auch, wie schwierig das ist, für meine Kollegen und Kolleginnen zu spielen, wenn ich moderiere, weil ich sehr viel Crowdwork mache. Ja, und wenn die Leute sich darauf eingrooven und Spaß daran haben, kann es sehr schwer sein, eine Reaktion von dem normalen geschriebenen Set, wo die Pointe aufgebaut wird, da eine Reaktion zu bekommen. Das weiß ich auch von der anderen Seite. Und es passiert immer noch, gar keine Frage, aber auf der anderen Seite ist man jetzt schon so lange dabei, dass man weiß so, alles klar, wenn das nicht funktioniert gerade, switche ich um und ich mache das oder ich mache jenes, notfalls ziehe ich mich aus oder sonst irgendwas. Also, na, es ist ja, das kriegt man alles hin.
Hast du aber sowas, wie du zum Beispiel sagst, wenn du jetzt in Finsterwalde spielst, dass du dann denkst, okay, da muss ich wahrscheinlich irgendwie thematisch anders rangehen, nee. Weil, nee, ziehst du dann ein normales
Programm durch? Ich zieh komplett normal durch, weil ich denke mir halt, weil da sitzen ja auch Leute, die das sehen wollen und die keinen Unterschied machen, ob da Josef oder Bora auf der Bühne stehen, sondern die sitzen da und die wollen einfach Comedy sehen. Und da kamen ja auch Leute bei Meet and Greet zu uns an den Tisch und haben auch gesagt, so, boah, ey, so, tut uns richtig leid. Ne, tut uns richtig leid, dass ihr das heute hier so erleben musstet und sowas. Und mega, dass ihr es gemacht habt. Wir hatten so viel Spaß und so. Aber die haben sich dann auch nicht getraut, mehr aus sich hinauszukommen. So, mehr zu lachen und sowas. Was ich auch verstehen kann, aber so, ich mache ja das, was mir gefällt. Und hoffe ja, dass das, was mir gefällt, den Leuten auch gefällt. So. Weil sonst könnte ich auch ans Theater wieder gehen. So. Und einfach Schauspieler werden und sagen so, da gibt's einen Regisseur, der leitet mich an, der wird schon wissen, was gut ist und so. Und dann kann ich mich ja nach dem richten, was er macht. Statt, dass ich meinen eigenen Willen auf die Bühne bringe.
Wie ist das jetzt? Du bist jetzt auf Tour oder planst ja auch eine neue Tour dann schon. Sind dann solche Städte dann noch drin in dieser Richtung? Oder sagst du dann, nee, komm, da ist jetzt nicht so meine Zielgruppe, dann lasse ich da eher aus?
Also Leipzig, Dresden, ja, spiele ich. Ich habe jetzt auch letztens in Hübstedt gespielt. Ja, genau so habe ich auch geguckt. Da wurde ich aber angefragt von dem Veranstalter. Hübstedt wohnen 1500 Leute. Dann war das so ein Veranstalter, der hat mich gefragt, der so, kommst du hier nicht? So, wie viele Leute wohnen denn bei euch? Ja, 1500. Ich so, wie groß ist die Location? Ja, 100. So, nein, 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 das war realistisch, da kommen 5. Nee, der Laden wird voll. Da ist das so ein Typ, der hat einen alten Schlachthof gekauft, der liebt Veranstaltungen machen und hat die alte Lagerhalle umgebaut zu einem eigenen kleinen Kleinkunsttheater für 100 Sitzplätze mit eigener Bar und sowas. Der Laden war brechend voll, eines meiner geilsten Soloabende überhaupt, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Die Leute hatten so viel Spaß. Natürlich gehe ich in den Osten, gar keine Frage. Das Ding ist halt, ich bin ja mittlerweile aber auch, also ich bin nicht bekannt, aber ich bin bekannter in der Szene. So. Und gerade die Leute, die sich mit Comedy auseinandersetzen, die freuen sich, wenn man dann da hinkommt. So. Und es gibt ja auch wunderbare Kollegen und Kolleginnen, die ja vor Ort auch Shows machen und wirklich sich den, wie weit darf ich hier Sachen sagen wie Arsch?
Das alles sagen.
Okay, sich den Arsch aufreißen, um da wirklich Comedy voranzubringen und sowas. Und das ist auch der richtige Weg, dass wir ja da hingehen und unsere Sachen machen und auch spielen, statt zu sagen, ja, jetzt bin ich da und jetzt passe ich mich an. So, ich spiele auch Karnevalsshows zum Beispiel. So, und da fragen mich auch alle, ah, du passt aber dein Programm an. Nein. So, sondern die haben mich gebucht und dann mache ich genau das, was ich mache. So, ich crowdworke, ich schreie und mache das, was ich mache. So, ich ändere nichts.
Wie ist es, so eine Solo-Show zu spielen? Das ist natürlich wahrscheinlich nochmal irgendwie, ich sag's mal, vielleicht einfacher, weil die Leute dann für voll, dich da sind voll. Und nicht irgendwie, eigentlich wollte ich Künstler B sehen, jetzt muss ich aber noch den Bohrer aushalten.
Genau, es ist eigentlich super, also ich finde, Solo-Spielen ist so das Entschlackendste der Welt für Stand-Up-Comedians, weil die Videos, die du jetzt zum Beispiel von mir gesehen hast gerade, die lauten und so, sind häufig bei Mix-Shows und so, weil du gehst raus, du ballerst A-Material, weil du willst auf dich aufmerksam machen, dass die Leute ja ein Ticket für dein Solo holen. Und im Solo kannst du halt ganz entspannt reden, du kannst Sachen ruhiger aufbauen und das liebe ich halt, ne? Also es ist halt wirklich, und die Leute nehmen das auch dankbar an und sagen auch so, ey, ja, okay, bei der Mix-Show 12 Minuten hast du geballert, das war richtig top, aber wir hätten gedacht, so, der macht das jetzt 90 Minuten. Da ist nun schon der Hintern auf Grundeis gegangen, so, wo ich gesagt habe, so, nee, 90 Minuten halte ich das auch nicht aus. Also danach hätte ich wahrscheinlich nach jedem Solo irgendwie die Stimmbänder gerissen oder so. Und das ist wirklich entspannend. Also das macht richtig Spaß, tatsächlich.
Deine erste Tour hast du nicht ganz spielen können wegen Corona, habe ich gelesen, ne?
Der erste Solo-Titel war auch eigentlich mein Lieblings-Solo-Titel tatsächlich. Ja, der hieß Liebevolle Attitüde. Ja. Hat sich null verkauft. Sind Leute nicht gekommen. Leute haben was mit was anderem gerechnet und sowas. Dann kam Corona dazwischen, dann gab es ein paar Veranstalter, die haben zu mir gesagt, nenn das mal anders. So, liebevolle Attitüde. Attitüde ist ein Wort, was Menschen eher negativ in Deutschland wahrnehmen, obwohl es nur ein Wort ist. Ne? Kannst ja auch eine positive Attitüde haben. Dann habe ich es liebevoll genannt. Es war exakt das gleiche Programm eigentlich. Ist auch niemand gekommen. Und irgendwann habe ich gesagt, so gut, komm, hörst du damit auf? Ich habe das aufgehört. Dann habe ich jetzt die Tour auf nach Bora Bora angefangen zu booken. Dann kam noch dazu, dass bei Instagram ein paar Videos viraler gegangen sind, ein paar Follower dazugekommen sind und das ist dann auch bei den Veranstaltern hängen geblieben. Und so habe ich mir dann halt die Tour für Auf nach Bora Bora gebucht und spiele sie relativ erfolgreich.
Ist es aber so bei so einer Solotour, dass man, keine Ahnung, immer wieder mal guckt, ey, wie verkauft sich das? Oh scheiße, voll. Die Halle ist noch leer und scheiße.
Voll. Also ich spiele morgen und übermorgen spiele ich in 2 Städten. Es sind mitunter die schlechtesten verkauftesten Städte, die ich habe in der gesamten Tour. Also normalerweise habe ich einen Break-Even-Point, wo ich sage, Minimum 50 Leute meiner Größe. Und die sind in beiden Städten nicht gegeben, tatsächlich. Jetzt habe ich aber gesagt, so, komm, egal, ziehen wir einfach jetzt mal durch, gehen wir mal hin und dann ist das so. So, und dann ziehe ich da durch, ich gebe trotzdem Gas. Ist jetzt nicht so, dass ich da rausgehe und mir denke, so, ja, komm, für euch 40 Mannequins mache ich jetzt nicht, sondern ich gehe da raus und spiele genauso energievoll wie Solo vor 500 Leuten. So, weil diese Leute haben ja auch Eintritt bezahlt. Die einzelne Person, die da sitzt, die kann ja nichts dafür, ob da 500 sitzen oder nicht. Sondern die hat ja auch das Ticket bezahlt, genau wie alle anderen, die bei Soloshows sitzen, die ausverkauft sind. Also haben diese Personen es auch verdient, dass ich mir genauso den Arsch aufreiße und die gleiche Energie an den Tag bringe.
Ist das schwieriger, sich da zu motivieren?
Voll. Voll. Ja, mega schwierig. Also das ist wirklich rauszugehen, die Energie, weil umso weniger Leute im Publikum sitzen und es Lücken gibt, umso gehemmter sind die Leute mit ihren Reaktionen. Und wenn du direkt von Anfang an merkst, ey, da kommen nicht die Reaktionen, wie letzte Woche habe ich in Essen gespielt zum Beispiel, was der Laden war so brechend ausverkauft. Ja, also ich hätte einfach nur mit den Fingern schnipsen können, gefühlt, und alles wäre ein Lacher gewesen. Und wenn du merkst, du kommst irgendwo hin und kriegst keine richtige Reaktion, außer einen so ein, so, ja Gott, dann hängst du da und denkst dir, okay, schwierig. Aber ziehst trotzdem durch, weil dafür ist man ja in dem Fall Profi, ja, und man zieht dann einfach durch. So, dann wird es ein bisschen weniger Crowdwork, ein bisschen mehr Geschichten, aber dann ist das so.
Und du bist, ab dem 14.10. machst du schon ein neues Programm, also Tour beendet und direkt neues Tourprogramm.
14.10., wenn man das so vorliest, kommt mir das auch, denke ich mir so, 5 Tage ist ein bisschen wenig zwischen 2 Solo-Programmen.
Ja, yeah, deswegen, ja genau, die endet irgendwie
am 9. Genau. Am 9. Oktober habe ich die letzte Show in Hannover im Pavillon und ich glaube, die erste Show ist dann am 14.
Genau, oder so. Genau, so eine Preview oder so.
So eine Preview direkt in Recklinghausen.
Und du hast die Auf nach Bora Bora All Inclusive einfach genannt.
Das war, ja, es war nicht ganz meine Idee, tatsächlich. Die neue Tour mache ich ja jetzt hier mit Bunny Jai und das war so ein bisschen auch die Idee der Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ich wollte das Programm erst Hitze nennen.
Hitze.
Hitze. Okay. Wollte einfach Hitze nennen. Einfach nur wegen einem Hip-Hop-Song. Ich so, ich weiß, kennst du Megalo?
Ja, klar.
Ja, Megalo hat mit Treppmann diesen Song Hitze.
Ja.
Wer hat die Hitze? So, und ich wollte diesen Song als Intro-Song benutzen, um auf die Bühne zu kommen, und habe mir gedacht, ich nenne das Programm dann einfach Hitze. Und als ich dann mit Bunny Jay oder damals noch Brainpool, so, hier weiß man im Haus nie, wann die wer wann wo unter welcher Firma arbeitet. Als wir dann da gesprochen hatten und so, dann war so, ja, also, da sollten wir nochmal drüber reden. Und da hatten sie auch, also ich merke auch gerade, dass das sehr krass angenommen wird. Also auf nach Bora Bora, all inclusive, das wird gut angenommen. Die Verkäufe laufen für meine Verhältnisse gut. So, Premiere, offizielle Premiere ist in Hamburg. So mitunter einer meiner Lieblingsstädte zum Spielen, weil ich verkaufe da regelmäßig, also ich verkaufe da regelmäßig aus, und die sind irgendwie so, also auch Gefühl, also ich war jetzt schon mit meinem aktuellen Programm Dezember 24 da, zweimal hintereinander ausverkauft, und dann war ich jetzt im November 25 da, zweimal hintereinander ausverkauft, und es haben sich dann schon im November für Premiere, neues Programm, kommenden November, waren schon mehr als 70 Tickets weg, also 70% der Tickets waren weg. Und das ist so, wo ich mir denke, so, ah, alles klar, die Stadt, ne, hier machen wir Premiere, das wird Premiere. Und läuft gut. Ich muss jetzt ein paar Mal mehr erklären, dass das nichts, dass es programmtechnisch komplett anderes Programm sein wird und sowas. Aber das Plakat ist anders. Und ich meine, wer bei meinen Shows sitzt, weiß auch so, da ist nie eine Show so, wie sie, wie die andere, weil da passiert so viel Crowdwork auch so, und es gibt halt Nummern von mir, die auch online sind, die ich manchmal wirklich vor Ort erst so improvisiert habe, so, und Leute zu mir sagen, boah, das ist eine richtig gut ausgearbeitete Nummer, und ich denke mir so, ja, ja, richtig gut, da habe ich richtig gut ausgearbeitet, so. Manchmal stehe ich da und denke mir so, wow, krass, das hat gut funktioniert, so, also wirklich erstaunt über mich selber manchmal.
Jetzt, wo es natürlich, also die Tour, die jetzt gerade läuft, die hast du ja erzählt, hast du selbst gebucht, ne? Komplett. Hast du selbst gemacht.
Ja.
Und bei der nächsten macht das Bunny Jai bzw. Brainpool, ne? Ist das dann so, das ist jetzt gerade so, weil du das Thema angesprochen hast mit dem Titel, ne? Mit Hitze. Ist das so, wenn du ein bisschen, also noch größer wirst, mehr Leute dazukommen, auch mehr Leute mitreden wollen? Ist das so, du denkst eigentlich, ah, früher, wenn ich es alleine gemacht hätte, hätte ich es Hitze genannt und hätte gemacht, wie ich Bock drauf habe, und jetzt muss man sich so ein bisschen hier und da auch mal anpassen?
Ja, absolut. Was aber völlig in Ordnung ist, weil am Ende des Tages will ich nur auf der Bühne stehen, und ich möchte eigentlich auf der Bühne stehen und das, was ich da mache, damit meinen Lebensunterhalt generieren. Und wenn ich das Ganze, ich bin jetzt 37, noch 30 Jahre, mindestens in der Größenordnung, in der ich mich gerade befinde, das 30 Jahre noch machen kann, ey, dann habe ich alles erreicht. So, ich hoffe, es wird größer, gar keine Frage. So, ne, wäre auch schön, wenn ich in der Zukunft, wenn mir mal was passiert oder meine Frau, dass wir, wenn wir nicht da sind, dass wir meinem Sohn was hinterlassen. Bei uns kommt jetzt auch das zweite Kind, also dann
Glückwunsch.
Dankeschön. Also dann, heißt ja, den Kindern auch was hinterlassen können. So, ne, meine Eltern hatten nie die Möglichkeit dazu, die haben sich den Hintern aufgerissen, hatten nie die Möglichkeit. Das wäre ganz cool, ne? Also, dass, wenn mal irgendwas passiert, meinen Kindern was hinterlassen kann, weil ich sehe alle Freunde von mir aus der Schulzeit, Schulfreunde, die eine Kleinigkeit von ihren Eltern überlassen bekommen haben, sei es eine Wohnung, ein bisschen Geld oder sonst irgendwas, hatten diesen Start ins Erwachsenenleben viel einfacher und viel erfolgreicher als so Hustler wie ich, so, ne? Ich habe erst richtig angefangen, Kohle zu verdienen mit 33, so. Und natürlich wäre es schön, wenn es größer wird, und es ist auch in Ordnung, dass es Leute gibt, pardon, die Entscheidungen abnehmen und auch sagen so, lass das lieber mal nicht so machen. So, weil alles, was ich mache und alles, wie ich es gebuckt habe und sonst irgendwas, ist learning by doing. Da hat mir niemand geholfen. Ne, ich habe komplett alles alleine gemacht. Ich habe einfach gegoogelt, wo kann man spielen, und habe die Häuser angeschrieben. Und da hat mir niemand geholfen. Und das ist auch in Ordnung. So, und wenn es jetzt Leute gibt, die einfach einen Plan davon haben und das Ganze schon unter einem Deckmantel von einer Firma machen, die jahrelang Erfahrung hat, plus auch das Netzwerk hat, dann sollte man da auch einfach mal drauf vertrauen und auch einfach mal sagen, so, ey, alles klar, ihr werdet schon wissen, was ihr da tut. So, am Ende des Tages macht ihr das ja, also wir mögen uns, ich bin super glücklich, also ist auch ein Hauptgrund, warum ich hier im Team bin, weil ich mag das Team da oben, kenne die über Nightwash alle und sowas. Ich mag das Team, wir haben alle ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Aber am Ende des Tages wollen wir auch gemeinsam einfach Kohle verdienen. Ne? Das ist ja auch nochmal das Ding. Wir wollen ja auch Umsätze schalten und auch Geld verdienen. Und umso größer ich werde, so verdient auch die Firma am Ende des Tages. Also gehe ich jetzt nicht davon aus, dass da jemand sitzt und sich denkt, so, jetzt haben wir den Bora, jetzt halten wir den Kleinen. Jetzt, ne, der wird jetzt nur noch hier für 40 Leuten und irgendwann steht er auf der Straße und jongliert mit Bällen. Nein, ich gehe schon davon aus, dass hier Leute sitzen und sich denken, alles klar, lass mal den Hintern aufreißen, dass dieser Typ größer wird. Haben wir alle was von.
Ich habe mir auf deiner Homepage angeguckt, um was es um den in dem neuen Programm geht.
Ja, das weiß ich ja noch nicht.
Ich lese mal kurz vor, was da drauf steht.
Ja,
das ist Weltklasse.
Der Pressetext, ja, der ist super. Weltklasse.
Das dritte Bühnenprogramm von Bora ist in Arbeit. Worum es genau gehen wird, weiß er selber noch nicht. Das Programm entsteht noch, also gibt's bis dahin diesen Übergangspressetext. Der richtige Pressetext folgt, sobald Bora selbst herausgefunden hat, was eigentlich auf der Bühne passieren wird. Weltklasse.
Genau, und dann habe ich, glaube ich, noch so hier noch irgendwie ein paar Infos über Bora, die man...
Ja, ja, genau. So, ne? Genau.
Da, war da auch stand auch das mit den Kuscheltieren drin. Ja. Ja, und ich dachte auch wirklich, das wird so ein Übergangspressetext. Auf der anderen Seite finde ich den halt richtig gut. So, ich glaube, ich lasse den halt einfach auch.
Für, der ist super.
Ja, voll. So, ich lasse den, glaube ich, auch einfach.
Aber wann entscheidest du wirklich, also für dich wirklich, also du hast ja schon gesagt, der Übergang von dem aktuellen Programm zum nächsten ist ja so kurz. Und du bist ja gerade auch auf Tour, das heißt, die Zeit ist jetzt auch nicht da, wahrscheinlich groß sich Gedanken zu machen. Wie machst du das?
Ich versuche schon. Also ich versuche gerade jetzt aktuell im Programm, wenn ich jetzt Solo spiele gerade in der bei mir ist die erste Hälfte sehr Crowdwork belastet. In der zweiten Hälfte mache ich eher nur Callbacks auf die Crowdworks. Aber in der zweiten Hälfte spiele ich viel mehr Material. Und da versuche ich dann immer wieder so 3-4 Minuten Ideen einzubauen, die morgen nicht wieder stattfinden, nur heute. Und ich lasse dann meistens irgendwas zum Aufnehmen mitlaufen, Tonband oder sonst irgendwas. Und da probiere ich mich ein bisschen aus. Ich probiere mich immer wieder so bei Mix-Shows aus und sowas. Oder es gibt so ein Format, Komische Nacht heißt das. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da werden 5 Comedians gebucht in einer Stadt, sag ich mal in Köln. Und es gibt 5 Locations. Die Leute sitzen in den Locations und die Comedians spielen alle 20 Minuten, ja, und werden dann rein umgefahren.
Ja.
Ja, super geil. Du hast 20 Minuten Zeit. Da probiere ich dann auch mal ein bisschen was aus. Also ich habe schon, also ich würde sagen, jetzt nur reingesprochen habe ich jetzt auch schon so gute 30 Minuten vom neuen Programm an Idee. Aber bei der ersten Preview werden wir es dann sehen, wo das Ganze hingehen wird. So, ne? Und es entwickelt sich ja ständig Sachen. Ne? Also es kann auch sein, dass ich in den letzten 2-3 Solo-Shows von der aktuellen Tour vielleicht Nummern habe, wo ich sage so, ey, die sind so frisch, die sind so gut, die nehme ich einfach mit ins neue Programm. Also, das wird passieren, denke ich mal.
Was wäre denn dann so dein Traum? Was sagst du, wäre cool? Ist das irgendwie voll Bock mal in der Lanxess Arena zu spielen?
Ja,
voll.
Ja, oder so? Punkt. Haben, ja. Wir. Also, haben wir erledigt. Ja, Arena auf jeden Fall hätte ich Lust. Also hier so 1 Live XXL hätte ich sowieso voll Bock drauf. Da weiß ich, dass er vielleicht, nein, ich weiß es nicht. Aber halt groß. Ja, warum denn auch nicht? Also ich weiß, dass ich die Energie habe. Und ich weiß auch, dass ich mit so einer Energie auch so einen Abend bereichern könnte. Und ich würde gerne halt wirklich in so großen Hallen auch spielen, um Werbung zu machen. Weil das Ding ist, du kannst hier viel über Instagram, TikTok und YouTube etc. kannst du dir reinziehen. Das Ding ist aber, erlebst du einen Künstler live, und das gilt ja nicht nur für mich, sondern gilt ja auch für alle anderen, auch für die Großen, ne? Und sei es auch Kaya oder Olaf Schubert oder sonst irgendwer. Wenn du die auch live erlebst, dann ist das noch mal geiler als das, was du im Internet gesehen hast. Absolut. So, und ich bin jemand zum Beispiel, ich ziehe mein Publikum übers Internet. So einen richtig großen Traum, ja, ich würde gerne Lanxess Arena spielen etc., das hätte ich richtig Bock drauf. Aber so ein mittelfristiges Ziel ist so, die Größenordnung, die ich gerade habe von Solotouren, dass die so kopfschmerzfrei verkauft ist. So, dass ich sagen kann, so, alles klar, wir haben überall unsere 100, 150 Leute, ist geil Vorverkauf, wir gehen hin, so das. Wenn wir das erreicht haben, dann lasst uns in den nächsten Step gehen und lasst uns sagen, okay, was ist die nächste Größenordnung, wo können wir eventuell hingehen und sowas. Und ich sag mal so, mittelfristiges Ziel ist es so, das. Lasst uns die Termine, die wir haben, voll bekommen.
Cool, Bora, dann wünsche ich dir dafür viel, viel Erfolg.
Dankeschön.
Bedanke mich sehr, dass du hier warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, sehr, sehr gerne. War wirklich sehr interessant. Schöner Einblick in dein Leben und wirklich drück dir ganz doll die Daumen. Ich glaube, das dauert nicht mehr lange, dann steht die Lanxess Arena auf dem Plan.
Bevor wir hier zum Ende kommen, ne, warte mal kurz. Mir ist aufgefallen, warte mal kurz. Mir ist erstmal aufgefallen, ja, dein Tonmann, der spielt irgendwas wie Tetris auf seinem Handy, während er, das habe ich im Bildschirm hinter ihm gesehen.
Das habe ich dem Sven schon mehrmals gesagt, dass er aufhören soll, Handys zu spielen. Das macht er jedes Mal und der sitzt auch jedes Mal im Blickfeld des Gastes, jedes Mal, und die gucken immer zu ihm rüber, weil er da immer, der sagt dann immer, jetzt will er das Gleiche wahrscheinlich gleich wieder sagen, der sagt immer, der guckt auf die Zeit.
Ich gucke auf die Zeit und ich schreibe mit. Was habe ich schreiben Mails?
Oh, und du hast irgendwas mit so Blöcken gespielt gerade. Das habe ich hinter dir im, guck mal, nö, mach ich nicht. Aber jetzt mal, guck mal, Ahmad, pass auf, ich habe keine Folge hiervon gehört oder sonst etwas, ne? Aber hast du dich auch schon mal hier, du interviewst ja, ne?
Ja.
Aber kennen die Leute dich eigentlich auch?
Ja, teilweise würde ich sagen.
Ja, teilweise. Also die wissen auch, was du machst, weil ich weiß zum Beispiel gar nicht, was du machst.
Du weißt gar nicht,
ich bin... Außer jetzt hier Podcast und... Warum der Kühlschrank zum Beispiel? Warum ist das hier die Deko?
Ich würde den Kühlschrank auch nicht aufmachen,
ja.
Weil in dem Kühlschrank, wir haben den mal hier hingetragen und da ist eine Bierflasche kaputt gegangen. Ah. Und das stinkt bestialisch. Deswegen ist es tatsächlich nur Deko, die ist auch nicht angeschlossen. Mhm. Aber ja, genau, die steht hier immer. Und ich arbeite hier bei Brainpool und mache diesen Podcast. Mache ja verschiedene Formate hier, unter anderem mit Sven.
Aber jetzt mal ganz kurz, du machst auch viel mit Comedy und sowas auch? Oder
ja, nur eigentlich.
Also du machst nicht
Shows.
Du machst nicht Shows. Den nur, sondern nur Comedy.
Stark. Nee, ich mach Shows hauptsächlich.
Ich habe extra noch in die Kamera geguckt, damit wir das.
Ich hab's gesehen.
Als Reel aufschneiden können. Weißt du, so Content. So. Hast du nie Ambitionen gehabt, mal auf der Bühne zu stehen? Nicht? So ungefähr, so, also auch mit dem Aussehen.
Ich find's sau schwierig. Also ich habe großen Respekt dafür. Mhm. Ich find's tatsächlich, und ich hätte tatsächlich vor diesem Moment, deswegen habe ich dich gefragt, ich finde diesen Moment, finde ich schon krass. Also dies auf der Bühne zu sein, dein Programm zu machen, und es lacht keiner.
Da lacht niemand, ne?
Das ist Horror so.
Du hast gerade das Killermaterial schlechthin,
genau,
und es lacht niemand.
Und ich denke mir auch so, also ich habe früher beim HSV, habe ich Stadiontouren gemacht.
Ah, geil.
Und das war auch so ehrlicherweise ein leichtes Comedy-Programm. Ne, das war dann immer so, da wusstest du schon genau, komm, wenn wir zu den Stehplätzen gehen, dann erzählst du da die 3-4 Fakten und dann machst du diesen einen Gag so und der funktioniert immer, da hast du immer so ein paar Lacher, dann machst du das, dann machst du da wieder einen Gag und so. Und hast du mal den einen oder anderen Gag gemacht, wo du wusstest, komm, das sind so kleinere Sachen, da lacht, hat mal keiner gelacht, da wusstest du aber, ist nicht schlimm. Ich habe noch dieses Safe-Ding, da am Ende, da lacht wirklich jeder so. Und wenn du den gebracht hast, es hat immer noch keiner gelacht.
Dann war das so heute.
Und das war ja nur so 10 Leute und es war so eine kleine Stadiontour und so. Selbst da war ich schon kack.
Bist du aus Hamburg? Geil.
Ich komme aus Hamburg, ja.
Geil.
Da habe ich schon gedacht, so scheiße, da lacht jetzt keiner so, ne? Und ich glaube, das so und dann auf der Bühne und bei der Stadiontour kannst du auch ein bisschen abkürzen, ne? Da kannst du sagen, ja komm, wir gehen jetzt einfach schon zum nächsten Schritt und so. Aber wenn du weißt, du musst jetzt dein 16-Minuten-Programm durchziehen und es lacht keiner, ist Horror.
Ey, wo hatte ich das denn letztens? Ich bin irgendwo aufgetreten. Komische Nacht war das. Und das war der erste von den 5 Stops. Es hat niemand gelacht. Ich habe nach 12 Minuten abgebrochen. Ja, aber ich muss ja dazu sagen, in Hamburg finde ich, Hamburg hat so geiles Comedy-Potenzial, ne? Gerade hier mit diesen ganzen, wie nennt ihr diese kleinen Boote da, die da durch die Elbe fahren und so?
Diese Fähren da, oder
was? Ja, diese kleinen Rundfahrten da machen und sowas.
Bootstouren.
Bootstouren. Ey, da gibt's ja immer diese Leute, die dann immer fahren und dann machen die.
Ja,
da,
genau.
Hammer, ey, ich liebe diese. Ja, hier, das ist jetzt hier das riesige Schiff, da dürfen wir jetzt eigentlich gar nicht dran fahren, weil Sicherheitsabstand. Aber weißt du was, leck mich am Arsch, fahren wir jetzt mal hin. Ja. Dann guckt euch mal die Schiffsschraube an. Oh, die geht aber an, jetzt müssen wir aber mal ganz schnell weg hier. Ey, Hammer, die Leute sind da wirklich
top.
Nee, aber geil, also es ist. Ich finde es wirklich erstaunlich, wo wir uns comedymäßig hin entwickelt haben.
Ich habe sogar bei einem Comedian, habe ich das gehabt, den fand ich eigentlich ganz cool, als er noch so 150er Hallen gespielt hat, weil ich den so sehr nahbar fand und so.
Ja.
Und dann, der spielt inzwischen ein bisschen größere Hallen und da habe ich so ein bisschen, ich sag mal, das Interesse verloren.
Ja.
Weil er war nicht mehr so nahbar für mich.
Ich habe auch gehört, Bora, voll der Penner.
Ja, jetzt ist es rausgekommen. Ja. Nee, deswegen, aber ich finde so Comedians in kleinen Hallen ist immer so. Und die Comedians sind halt auch noch echt, ne? Also man entwickelt sich ja auch immer irgendwie weiter, ne? Ja, wenn man in Größalen spielt, so die Persönlichkeit entwickelt sich ja auch und so, was ja auch völlig normal ist.
Aber ja, trotzdem natürlich.
Fand ich so dieses am Anfang erleben in der kleinen Halle ist halt noch so das Realste, finde ich, was es so gibt.
Ja, was ich halt merke, was ich mir selber auch mal sehr häufig einreden muss, ist Dankbarkeit. Also die Dankbarkeit, die ich jetzt gerade noch habe, merke ich, dass die sich auch so manchmal gewandelt hat, so im Sinne von so, wo ich mir dachte, ja, zu Recht, Alter, ja, genau. So ist hier. So, ja, ja, natürlich zu Recht, ja, mach gute Arbeit und sowas. Aber ich finde, trotzdem dankbar sein, so, ne? Also das Ding ist so, wir müssen, das, was wir machen, ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, es ist schwierig, der Job, ja. Trotzdem ist es ein verdammt großes Privileg, damit Geld zu verdienen. So, und ne, viele bewundern bei mir und sagen so, boah, Bora, du legst so viel harte Arbeit, war ja klar, dass es irgendwann erfolgreich wird. Ey, ich bin nicht der einzige Mensch auf dieser Welt, der hart arbeitet. 80% der Menschheit arbeitet hart, um irgendwo weiterzukommen. Es ist auch sehr viel Glück mit dabei, ne? So, also bin ja nicht der einzige Comedian, der sich den Arsch aufreißt. Wenn man sich die ganze Open-Mic-Szene anguckt, gibt's da hunderte Leute, die noch krasser engagierter sind als ich, die sich auch den Arsch aufreißen und trotzdem nicht die Möglichkeiten haben, die ich habe. Und da gehört halt auch einfach Glück dazu. Und man sollte da einfach auch mal dankbarer sein, für meiner Meinung nach. Also.
Voll. Hast du so ein bisschen Angst, dass du das wieder verlieren könntest?
Diese Dankbarkeit?
Nee, dieses, dass du damit dein Geld verdienen kannst, dass das gerade ja trotzdem gut läuft und
das,
so, dass
das ist irgendwann die Angst, die ich jeden Tag habe.
Keine Ahnung, machst eine Tour, läuft nicht und plötzlich ist bumm, ja, und es ist alles wieder weg.
Jeden Tag, das ist genau die Angst, die ich jeden Tag habe.
Echt?
Ja. Jeden Tag, weil ich möchte das nicht. Also es ist ja, ne, also mir, ich möchte, also es reicht mir auch jeden Abend vor 50 Leuten zu stehen. Das wird mir auch tatsächlich reichen, wenn das mein Leben lang wäre. Also wenn man mich heute finally unterschreiben lassen würde, ey Bora, gibt zwei Karrierewege. Also entweder es könnte passieren, dass du sehr bekannt wirst und du füllst große, riesige Hallen. Oder ey Bora, pass mal auf, hier ist unterschrieben, für die nächsten 30 Jahre spielst du jede Woche 3 Abende Solo vor 100 Leuten fest verkauft, ja, 10 Solos im Monat mit 100 Leuten fest und alles andere darfst du dir freilegen, wohin? Ja, würde ich das nehmen. Cool. Ja, voll, weil, sorry, safer Weg, jeden, also, und wir kennen uns ja mit Zahlen aus, so, wenn du 10 Solos machst im Monat und die mit durchschnittlich 100 Leuten voll sind, wissen wir ja, was da am Ende des Tages auch an Geld übrig bleibt. Und auch nur mit 5 Solos mit 100 Leuten verdienst du verdammt viel Geld. So, wirklich viel Geld. So. Und dann mache ich auch noch Karnevalshows und so, und dann kriege ich ja, das ist eh viel. Karneval ist, wie die übertreiben, wie die einfach übertreiben.
Wo spielst du denn aber bei Karneval?
Keine Ahnung, die buchen mich da irgendwo.
Da bist du auch rumgefahren, glaube ich, oder nicht? Ist das nicht auch
nee,
so?
Nee, das ist tatsächlich, das buchst du dir selber. Mhm. Also ich gehöre noch nicht zu denen, die rumgefahren werden. Ich bin selber Fahrer. So, nee, das ist ja, aber bei Karneval ist das so, ich bin jetzt bei so einer Agentur nur für Karneval exklusiv, die haben mich im Sommer angefragt, weil Karnevalsagenturen die gefragt haben, ob die mich kennen. Und die haben sich gesagt, wer ist das? Dann haben die mich angerufen, dann bin ich da zu denen ins Büro gegangen und die haben mir ihr Künstlerportfolio gezeigt und ich sagte mir so, ich kenne niemanden, nicht mal ansatzweise so, ne? Und dann haben die gesagt, so, ja, wir würden dich gerne unter Vertrag nehmen, exklusiv nur für Karneval, und wir machen dir so pro Session, machen wir dir so 15 bis 20, 25 Auftritte, klar. Ja, so, was soll der, kostet die Welt. Ich so, was soll denn da dran übrig bleiben? Dann haben die Summe X genommen, habe ich gesagt, so, hier hast du unterschreiben, wo muss ich unterschreiben? Wo, was, so, ja, manchmal sind es auch 3, 4 Auftritte an einem Tag. Ja, auch das ist in Ordnung. Manchmal musst du alleine mit dem Auto fahren. Immer, das ist doch gar kein Thema. Also Karneval steht extrem viel Geld hinter, muss man ehrlicherweise sagen. Viele Sponsoren etc. Es ist halt, gerade hier im Rheinland ist es ein großes Polieren sich selber. Du hast einen Karnevalsverein, ich komme hier regelmäßig Leute hin. Mir ist wichtig, mit meinem Autohaus da zu sein. Ich spendiere da Tausende von Euros rein. Hauptsache, da steht so Boras, Luxus, blablablub und sowas. Ne, deswegen mein Aufruf an die Karnevalsagenturen, 10% weniger Gagen zahlen und macht doch einfach von den 10% eine Gemeinnützigkeit. Also alle Karnevalsvereine nur im Kölner, Düsseldorfer Gebiet, ne? Und nee, gehen wir mal so bis Aachen, Bocholt, so. 10% der Gagen weniger zahlen, dafür diese 10% zusammentun. Und ich sage dir, wenn die beim RTL-Spendenmarathon sagen würden, alle Karnevalsvereine aus dem Rheinland spenden so, sind die der Größtspender. Da kommen die mit einer Million, was andere spenden, kommen die nicht dran. 10% weniger. Ich würde auch für 10% weniger würde ich auftreten. Auch für 20% würde ich weniger auftreten. 25 reden wir drüber. Aber würde ich auftreten, lass uns, und das wäre doch richtig geil. So, weißt du, Karneval hilft, so Karneval-Hilfsorganisation und so. Ist eine gute Idee. Das machen wir. Ich schreibe dir, wir nehmen das jetzt hier mit, ja, und wir setzen jetzt unter Druck.
Ja, ich finde es auch super, aber ich glaube, da würden viele nicht, also ich glaube, da sind viele Künstler, die sagen, ich stecke mir erstmal die 25% in meine Tasche und wenn ich dann Bock habe, spende ich hinterher noch. Das aber ist, das, oder die, die es auch schon jahrelang gewohnt sind.
Yeah. Ne?
Wenn du so 10 Jahre und dann sagen die, wir nehmen jetzt mal 20% weniger Gage und spenden die. Ich glaube, da.
Aber es gibt ja tatsächlich nur so Karnevalskünstler, Künstlerinnen, die ja nur das machen. Also die spielen so einmal 6 Wochen im Jahr. Die machen sich damit ihr Jahresbudget voll und alles andere machen die so ein bisschen so Larifari, gehen auf ein Kreuzfahrtschiff oder sonst irgendetwas. Und wenn du denen sagst, ey, pass mal auf, von deinen 50 Auftritten kriegst du Summe 100, ja, statt Summe 100 kriegst du 95, würden die trotzdem machen. Ja, klar. Weil es immer noch verdammt viel Geld ist. So, und das Ding ist so, vielleicht ein bisschen Nächstenliebe. So, einmal mal so, ne? Und dann gehe ich zu den Karnevalsagenturen und sage, ey, guck mal, wie groß ich bin, gib mal die 10% von den anderen. Nee, aber das wird, das könnte man, glaube ich, ganz gut machen.
Cool.
Ja.
Ey, Bora.
Dann, ja, jetzt habe ich, guck mal, du wolltest aufhören, zack, 20 Minuten.
20 Minuten länger.
So ist das bei meinem Solo auch. Die Leute denken, jetzt ist zu Ende und dann sage ich so, warte, wie heißt du eigentlich nochmal? Ah, so.
Die stehen dann schon auf, Jacke anziehen und dann setzen uns wieder hin, da fängt wieder an.
Oh, das mache ich ja ganz gerne noch zum Abschluss, wenn Leute in meinem Solo sitzen und merken, es geht Richtung Pause und dann schon die ersten aufstehen und sowas, dann spreche ich die explizit an und rede, mach explizit Crowdwork nur mit denen und dann sage ich so, wie heißt du? Und dann gucke ich den Rest an und sage, für euch ist Pause, ihr dürft schon gehen. Und dann rede ich nur mit der Person, die denkt sich so, oh, ich bin als Erster da und hol mir ein Bierchen und sowas.
Wo spielst du in Köln?
Wo spiele ich in Köln? Ich spiele jetzt im Juli in Köln das aktuelle Programm, dann spiele ich im Oktober im Nightwash Club eine Preview des neuen Programms. Ah, cool. Mhm. Alles im Vorverkauf schon. Ansonsten überall und nirgendwo.
Sehr cool. Da komme ich auf jeden Fall in Köln rum.
Ja, klar.
Geil, freue ich
mich. Ja, machst du Bescheid, schreibe ich auch Gästeliste.
Yeah. Darauf wollte ich hinaus.
Ja,
schön, dass du es selbst gesagt
was
hast.
Was kostet die Welt? Ja. Also, Gästeliste hier.
Ich hätte auch schon gestern gesagt, ja, komm ich mal vorbei. Und dann so, ja, cool.
Ja,
und dann
so, ja. Ja, ich komme, das ist so das erinnert mich so, ich bin großer Kool Savas-Fan tatsächlich.
Oh, ja.
Ja, und letztens, der geht jetzt auf 50 Jahre Kool Savas Tour, auch in der Lanxess Arena und sowas. Und wir sind über Instagram befreundet, so, ne, war für mich auch so, der folgte mir und irgendwann hat er gesagt so, ich schick dir auch gerne mal, der hat gesagt, ich schick dir mal ein Album von mir so als Vinyl so unterschrieben und so, für mich so richtig so Kindheitsheld. Und ich war so gerade online und als ob der das so gesehen hätte, wer so seine Tickets kauft, ich war so online und wollte mir jetzt für die Lanxess Arena dann ein Ticket kaufen. Und der so, ey, du kommst auch aus NRW, ne? Ja, meint er, cool, dann lade ich dich hiermit herzlich zu Lanxess Arena, 50 Jahre Kool Savas Schein. Ich so, ja, Mann, Savaschein, ich liebe dich. So. Das ist mega geil. So. Und dann hat sich jetzt irgendwie vor einer Woche hat sich dann sein Tour-Manager gemeldet und sagte so, ey, ja, hier, da und da liegen deine Karten bereit. Und dann so, ja, genau. Ja, mega, also wirklich, find's cool.
Sowas ist aber cool, eröffnen sich doch dann mal viele Türen, umso bekannter man wird eigentlich, ne?
Das ist absolut richtig. Und auf einmal so, also so Kool Savas, weiß ich ja, Kool Savas, also so, ich hing mit 15 in meinem Zimmer vorm Spiegel, so, und hab dann noch gerappt, so, Till Up Joe, so, weißt du, so, und jetzt schreiben wir, und dann sagt er so, ja, wie geht's deinem Kind, ah, ist das gut, ja, cool, okay, hier, dies, das, jenes, so, also man tauscht sich auch über so, manchmal kommentiert ihr meine Story, und dann sagt er so, ey, was für ein geiles Küchengerät, wo hast du das her, und so, ja, so, solche Sachen, so, ne, also das ist, wo man sich denkt, so, ah, okay, krass. So, ne? Oder letztens habe ich Echo Fresh hier auf der Bunny Jai Weihnachtsfeier gesehen. Und dann sagte der auch so, ey, meinte, ey, wir haben uns doch schon mal auch irgendwo gesehen. Ich so, ja, vor 12 Jahren, da bist du da und da aufgetreten und ich stand da in der 3. Reihe und sowas. Meinte, ja, ich erinnere mich, ey, geil, so. Und auf einmal unterhält man sich nicht so Fanboy zum Künstler, sondern auf einmal ist es so, auf Augenhöhe, weil man wird dann so gefragt auch so, ja, und wie läuft bei dir? Ist so alles cool? Ja, okay, geil, so, ne? Ey, wenn du da mal Hilfe brauchst und so, sag Bescheid, hier, pass mal auf, der Steuerberater, dies, das, jenes, du weißt, so. Finanzamt da ist ein bisschen leichter, und so. So, ist auf einmal cool, auf einmal, so tauscht man sich aus, so. Und es ist genau wie auch in der Comedy-Szene. So, als ich das erste Mal mit Olaf Schubert gespielt habe, dachte ich mir so, boah, krass, Olaf Schubert. 2 Stunden später hingen er und ich besoffen an der Theke.
Das sind aber die schönsten, finde ich, die geilsten Sachen, die man so als Jugendlicher oder so konsumiert hat und die Leute dann zu treffen, ne? Das ist so das Coolste, finde ich.
Und dann
so.
Diese Leute dich auf einmal so behandeln, als wärst du mit denen auf Augenhöhe. Ne? Das muss ich ja, da muss ich große Props geben, gerade an die bekannteren Kollegen und Kolleginnen in der Szene. Also ich rede wirklich hier vom Stab, Caro, Bülent, Michael, ne, hier Cindy, all die, so wirklich, und wen ich da vergessen habe, Johann König etc., wen ich alles vergessen habe, das sind so geil herzliche Menschen gegenüber Newcomer, Newcomerinnen, wo viele andere, die noch in dieser Zwischenluft stecken zwischen Newcomer und vielleicht könnte da was werden, sind häufiger eingebildeter und Starallüriger als die. Und das ist so schön, weil man weiß so, so will ich werden und nicht so. Und ja, das ist echt schön.
Du wirst deinen Weg bestimmt machen, oh, boah, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Sehe ich mir.
Oder kommst du in 2 Jahren nochmal vorbei, wenn du dann in der Lanxess Arena spielst? In einem Jahr, was 2?
Ja, meinst du ja?
In einem Jahr, komm.
Aber nicht solo.
Doch klar, solo.
Solo ja, in einem Jahr in der Lanxess Arena?
Okay, komm, sagen wir 2.
Sagen wir 2?
2.
2 Jahre
lang. In 2 Jahren treffen wir uns wieder hier und fragen dich dann, wie es gerade läuft,
boah,
mit der Vorbereitung
klar, okay,
auf Lanxess
Arena. Boah, Druck. Boah, Druck, okay. Vielleicht laufe ich jetzt nackt einfach mal eher durch Köln-Mülheim und um halt einfach Aufmerksamkeit. Und dann machen wir ein Reel. Du filmst mich dabei und dann schreiben wir einfach nur so POV, ja, Künstler dreht durch wegen zu wenig Ticketverkauf. Und dann so Ticketlink für Lanxess Arena, also dack. Und dann sieht man meinen Hintern zensiert so. Dack, dack, dack.
Warten wir aber noch ein bisschen, bis es wärmer wird, oder?
Ich mach das auch jetzt.
Mach's auch jetzt, gut.
Wenn, ich jetzt 15.000 Tickets verkaufe, mach ich das auch jetzt.
Ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen einen Tag vor uns.
Ja, haben wir.
Also gehen wir jetzt direkt los.
Ja, los, auf geht's.
Geil, dann gehen wir jetzt los und wir sehen uns Dienstag wieder.
Leute, wir sehen uns.
Bis dann. Ciao.